Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Heute ist Ohrenbrecher Podcast Folge Nummer 50. Wir feiern Jubiläum. Hurra! Und weil wir das natürlich ganz besonders feiern wollen, haben wir ein ganz besonderes Crossover für euch, nämlich Ohrenbrecher meets Ohrenkneifer. Wir haben Dirk Hardigen hier bei uns vom Mikrofon. Bevor es aber losgeht, ihr kennt das Ganze. Die dreckigen Details erstmal nach der Werbung. Bis gleich.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Und da ist Dirk.
Hi.
Ich meine, es war offensichtlich, wir machen den Ohrenbrecher-Podcast, dass hier der Chef-Ohrenkneifer oder zumindest der erste Ohrenkneifer bei uns zu Besuch ist. Und Chef kann man ja nicht sagen. Ihr seid ja zu dritt und ihr seid ja, glaube ich, alle gleichzeitig oder gleichwertig unterwegs. Oder wie organisiert ihr euch?
Das stimmt. Wir sind ein Produktionskollektiv. Klingt ein bisschen kommunistisch oder so. Aber wir sind einfach drei gleichberechtigte Produzenten. Marc Schülert ist der Mensch, den ich an zweiter Stelle jetzt mal einfach nenne. Und Detlef Tams ist der dritte im Bunde. Und wir erstellen seit 2009, also in der Dreierfassung etwas später, zusammen oder einzeln unter der gemeinsamen Dachmarke, so müsste man sagen, Hörspiele für den erwachsenen Hörer, glaube ich, in erster Linie.
Und wie wir das aus unserer Erfahrung kennen, weil ich habe ja hier alle möglichen Hörspiele von euch gerade vor mir liegen, damit ich jederzeit, wenn wir über was sprechen, sofort was in die Kamera halten kann. Okay. Ihr habt euch ja auf nichts Spezielles festgelegt. Also Ohrenkneifer ist ja nicht bekannt für, die machen nur Western, ihr macht nur Science Fiction, sondern ihr macht ja eigentlich alles.
Ja, das war so ein bisschen die Idee, als es losging, dass anything goes, ne, sozusagen alles ist möglich. Aber das ist einerseits natürlich spannend für uns Macher und das war die Idee, dass es spannend und kribbelig bleibt, in unterschiedliche Universen und Soundgegebenheiten, Genres einzutauchen. Denn Western hat natürlich ganz andere Anforderungen, zum Beispiel auch, fangen wir mit was Naheliegendem an musikalisch, als jetzt ein Ritterhörspiel oder ein Krimi, der so in den 1950er Jahren spielt oder was auch immer. Und um sich da frisch zu halten und sich nicht auf einem Schrottplatz ein Leben lang einzurichten, auch soundtechnisch, war ich unbedingt ein Anhänger davon, dass ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ich muss aber sagen, dass ich auch der Erste war, der ein bisschen dagegen verstoßen hat, durch die Karl-May-Reihe, die wir seit ein paar Jahren fahren. Also da ist zumindest eine Reihe entstanden, wenn auch keine Serie.
Na gut, aber die anderen Hörspiele sind ja trotzdem immer aus verschiedenen Genres. Ja. Von daher, wir sind ja auch trotzdem gut gemacht. Wo wir gerade dabei sind, ich sagte ja bereits, ich habe ja alles hier, ne? Das wäre hier zum Beispiel, also für alle, die jetzt nicht auf YouTube unterwegs sind, ich halte mal wieder was in der Kamera. Und wenn ihr sehen wollt, ihr müsst natürlich auf YouTube gehen. Da seht ihr dann auch das Bild, wenn ihr unsere Gesichter ertragen könnt. Also ich habe hier auf jeden Fall alles da.
Danke.
Ich habe die auch alle schon gehört. Das letzte, jetzt muss ich kurz überlegen. Ihr habt von dem Karl May, das letzte war der Sohn des Bärenjägers.
Richtig, und der Ölprinz. Ja. Das sind die jüngsten
auch hier habe ich da.
Veröffentlichungen.
Mhm. Genau. Und ihr sprecht, ihr habt da, glaube ich, auch einen Begriff für gehabt, ne? Wenn ihr alle drei zusammen sprecht in den Hörspielen.
Haben wir einen Begriff dafür gehabt? Keine Ahnung, es ist naheliegend, ne? Weißt du, es ist einfach praktisch, denn wenn man sich natürlich einen Sprecher bucht, dann will der auch Honorar haben, dann muss man ihn in ein Studio setzen vielleicht und das anmieten. Und wir drei sind als Produzentengemeinschaft natürlich, greifen uns da nicht gegenseitig in die Taschen, sondern sagen, wir sind bei den jeweils anderen Produktionsprojekten natürlich mit Rat und Tat umsonst dabei. Und das heißt, da sind natürlich die zwei Kollegen sofort gesetzt, wenn ich eine Produktion plane. Doch schon, ja, klar. Mhm. Aber haben wir einen Namen dafür gehabt?
Ich dachte mal, ich hatte es irgendwo mal gelesen, wo wir in den 80ern, wenn die Jungs immer ihre Filme mit der gleichen Besetzung gemacht haben,
ja,
weil man sich.
Ja, du hast recht. Es ist so ein bisschen so eine Stammbesetzung daraus erwachsen, weil auch die weiteren Rollen natürlich mit guten Bekannten, Leute, die willig sind für Hörspiel, funktionieren und auch ein Herz haben. Das ist mir auch wichtig. Ich mag nicht so Sprechsöldner unbedingt in den Produktionen, die sich überhaupt dann die abliefern, meinetwegen, aber sich danach um nichts mehr für nichts mehr interessieren und werbemäßig auch kein Interesse haben. Also ich mag so Herzblut-Leute, die auch, ich sag mal, nach der getanen Arbeit, nach Vollendung noch irgendwie sich mal erkundigen oder so. Und die tauchen dann öfter auf bei unseren Produktionen. Und dann ist, hast du recht, kommt so eine Stammbesetzung dabei raus, das stimmt.
Ja, ja. Gut, Stammbesetzung trifft es wahrscheinlich am besten, das ist richtig.
Ja. Aber da ist, oh, jetzt will meine Lampe hier umfallen, das soll sie nicht. Da ist nichts in Stein gegossen oder so. Unsere Kernmannschaft, ja, der Rest ist durchaus auch variabel, denke ich. Also ist nicht immer gesetzt.
Jetzt, wie habt ihr eigentlich so ein bestimmtes Prozedere, wie ihr euch eure Stoffe aussucht? Mal abgesehen davon, dass ihr euch ja fast nicht auf irgendwas festlegen wollt, sondern anything goes, sagtest du ja schon. Aber gibt es irgendwie so bestimmte Art von Stoffen, die ihr gerne habt? Sprecht ihr euch vielleicht ab in irgendeiner Form? Du bist jetzt zum Beispiel eher Science Fiction und du bist eher Krimi und du bist eher jetzt Western, oder?
Also wir sprechen uns viel zu wenig ab. Wir sehen uns auch viel zu wenig dann mal real im laufenden Jahr. Das heißt also, jeder macht de facto eigentlich das, worauf er Lust hat. Und das war eben auch eine wichtige Prämisse, als wir sagten, wir machen das jetzt nicht mehr, ich mache es nicht mehr alleine, wir sind jetzt zu dritt. Da war das, glaube ich, für die beiden Kollegen auch wichtig zu sagen, okay, wir setzen aber die Projekte um, die wir wollen, und dann gibt's da auch nicht ein Vetorecht von mir oder so, dass ich sage, nee, ach, lass das mal, sondern da ist jeder seines Glückes Schmied, ne? Und muss dann eben sich im Falle vielleicht von Wolfgang Jeschke um eine Lizenz kümmern, der letzte Tag der Schöpfung. Da muss man mit Heine bzw. Nachfolgeverlagen dann in Verhandlung treten. Und wenn ich einen Karl May machen will, dann muss ich mich an Karl May Verlag wenden und mit denen zumindest mal über Namenslizenzen mich unterhalten. Sonst kann ich nämlich den Winnetou am Ende nicht Winnetou nennen oder den Schatz im Silbersee, weil die nämlich noch Namensrechte auf diese gemeinfreien Titel halten. Also da muss sich dann jeder selber drum kümmern, es sei denn, ich rufe Hilfe, Detlef, Hilfe Marc, helft mir mal bei der und der Sache, dann stehen die sicherlich auch fest an meiner Seite. Ohnehin, wenn ich jetzt eine Szene schraube, wie in dem aktuellen Hörspiel, ein Jules Verne-Titel, an dem ich zuletzt gearbeitet habe, und sage, ey, hört mal rein, versteht ihr eigentlich, was da jetzt passiert? Dann sind das natürlich meine ersten Ansprechpartner und wir können uns so als Dreiergespann so ein bisschen checken und prüfen, und dann gibt's, der eine sagt, nee, mach das vielleicht anders oder die Musik ist zu laut, Mischung, ne? Solche Details. Das ist schön, da so auch durchaus kritische Ersthörer zu haben.
Aber das heißt, ihr seid ja dann nicht einfach nur Sprecher, also das heißt nur, ne? Also das heißt, ihr müsst ja auch so das ganze Full Package haben, ne? Ihr seid Sounddesigner, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, auch Musik macht ihr ab und an selber?
Immer. Also ich mache alle für jedes Projekt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Magnet. Ich komme nämlich eigentlich aus dem Musikmachen. Also das war immer, wir reden hier von einem Hobby-Musiker. Aber ich habe früher in Bands gespielt, gesungen und auch Songs komponiert. Also das ist für mich eine wesentliche Triebfeder immer gewesen. Und jetzt in Hörspielen lebe ich es eigentlich zum ersten Mal dahingehend aus, dass da auch irgendwie ein Tonträger bei rauskommt. Und das ist für mich eine tolle Herausforderung. Eigentlich die erste Aufgabe, wenn ein neues Projekt kommt, wie 20.000 Meilen unter dem Meer, um jetzt die Katze aus dem Sack zu lassen, was da als nächstes veröffentlicht wird, dann überlege ich mir, wie klingt der Soundtrack für das Ding? Und wie klingt ein Karl May, der ja nicht, ich sag mal, Western das Western-Format per se bestimmt, sondern Karl May ist ja eine bestimmte deutsche Prägung eines Westerns. Ne? Da gucke ich natürlich auch stark auf diese bekannten Filme aus den 60ern, weil da die Musik wunderschön funktioniert hat und toll ist. Also da versuche ich mich an sowas zu orientieren. Und wenn wir eine Geschichte haben, die unter Wasser geht, eine U-Boot-Abenteuer, Hydrophobia, dann versuche ich auch dort irgendwie zu ergründen, wie klingt das? Ist das ein Abenteuer mit vor allen Dingen mit einem jungen Team? Lass uns Rockmusik da reinheben oder so. Mhm. Und so ne, ist Musik für mich ganz wichtig, das würde ich nie fremd vergeben. Die Kollegen halten es mitunter anders, weil sie, glaube ich, vielleicht nicht so starke musikalische Dynamik selber haben. Ansonsten, du hast gefragt, was mache ich im Hörspiel? Alles tatsächlich. Ich habe den Jeschke damals vom Roman zum Hörspiel umgearbeitet, also die Bearbeitung eines Werkes. Ich habe Karl Mais natürlich umgearbeitet und habe also das Buch genommen, gelesen und mir überlegt, okay, das ist wichtig, das möchte ich drin haben, das ist redundant. Wir haben 15 Bären, die hier umgemacht werden. Da reicht mal einer exemplarisch. Also diese Kürzungsentscheidung, das Bearbeiten. Und dabei entsteht für mich schon das halbe Hörspiel. Also das ist für mich ein ganz wichtiger Akt. Ich habe aber auch Hörspiele from the scratch selbst geschrieben. Also meine ersten drei Dinger, die ich als Solo-Ohrenkneifer veröffentlicht habe. Road to Hell, Willkür in Wyoming und Nightlife. Da poppen sie auf. Danke. Also sehr, es funktioniert super. Ich bin hier der schlecht Ausgerüstete. Die habe ich selber geschrieben und Hand aufs Herz, natürlich ist ein Titel interessanter, wenn er von Robert Louis Stevenson ist und die Schatzinsel heißt. Und wenn ich aber sage, ich habe Road to Hell, heiße Dirk Harding und niemand kennt mich, dann ist mir natürlich klar, dass sich das ganze Ding schlechter vermarkten lassen wird. Und insofern war bei mir dann irgendwann der Ofen aus. Ich habe gesagt, nee, das hat keinen Sinn. Also da selber was zu schreiben, ohne einen großen Namen zu haben, das ist schwer zu vermarkten, schwer zu platzieren. Also halte ich mich lieber an Vorlagenwerke. Das ist so mein Prozess gewesen.
Ja, ich meine, jetzt streng genommen machen das die größeren Labels auch. Wir erinnern uns, wie viel John Sinclair-Reihen gibt es, wie viele Sherlock Holmes gibt es. Und ja, gerade Jules Verne ist ja auch wieder voll im Trend, wo es wirklich auch sehr viele, also schöne Inszenierungen gibt. Deswegen ist es ja durchaus ein probates Mittel zu sagen, ich möchte das Hörspiel. Das war ja auch mein Problem oder ist immer noch ein Problem, wenn ich meine Hörspiele mache. Mein Ohrenkino ist so ein Ein-Mann-Label und es ist schwierig, da hier aufzubauen, zu sagen, ja, man konkurriert mit allen anderen Hörspielen. Obwohl, das wäre eigentlich eine schöne Frage. Glaubst du denn, dass man so konkurriert? Also wenn ihr als Ohrenkneifer auftretet, dass ihr mit den Großen oder mit anderen, dass es eine Konkurrenz ist? Also nehmen die euch Platz oder Raum weg?
Also natürlich gibt es nur in so einer Nische wie Verkaufshörspiel gibt es nur eine begrenzte Zuhörerschaft und da gibt es nur einen begrenzten Marktanteil. Und dennoch würde ich jetzt nicht hergehen und sagen, ich begreife da irgendwen als fiesen Mitbewerber, den ich irgendwie so ausbremsen möchte. Dafür musst du ja oder muss man wissen, dass wir als drei Ohrenkneifer ja auch als Sprecher regelmäßig für andere Labels arbeiten. Also du hast eben John Sinclair erwähnt, da habe ich ja eine Serienrolle, den Mandra Korab. Der taucht jetzt nicht immer auf, aber ab und an. Und ich würde denken, dass ich für die meisten, jedenfalls aus meiner Sicht, die wichtigsten Label schon gesprochen habe. Sogar auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte ich schon einen Auftritt. Und die Kollegen sind auch stark gebucht. Insofern können wir das ja nicht wirklich als Konkurrenz begreifen, sondern das ist ein sportlicher Wettbewerb. Und am Ende setzt sich der durch, der den Hörergeschmack in dem Augenblick trifft. Und der ist ja ganz divers, ne? Wie viele Menschen gibt es, die tatsächlich eben mit diesen drei Fragezeichen einfach auch gut bedient sind und sich da gar nicht groß weitere Dinge wünschen? Wenn ich in Hörspielforen lese, wie viele Schreiber sich dort immer noch diese H.G. Francis Grusel Serie und diese goldenen Tage des Hörspiels, klar, zurückwünschen und da am liebsten Klone von haben möchten und gar nicht so Neuentwicklungen Raum geben. Die Hörertypen da draußen sind ganz divers und die Erwartungen an Hörspiele. Insofern lohnt es sich da gar nicht zu sagen, ich fühle die anderen als großen Konkurrenten. Du machst die Hörspiele in deinem Stil. Wir machen die Hörspiele in unserem Stil. Falk macht seinen Stil. Und irgendwo wird das Freunde und Fans treffen und deren Herzen blühen lassen. Da glaube ich fest dran. Also, und dann darf man sich nicht ärgern. Ja gut, aber der hat jetzt den Karl May vom David Holy gehört. Okay, die sind auch gut. Also, das geht so in Bahnen und das findet sich. Und die alten Europa-Karl-May-Dinger, die habe ich doch selber gesammelt. Also die habe ich noch in meinem Schrank, die höre ich ab und zu noch, wenn es mich nostalgisch anfällt. Die sind doch auch nicht schlecht. Ne? Also da bin ich überhaupt nicht so konkurrenzartig eingestellt. Ich hoffe, dass es mich nicht nachts mal anfliegt und ich dann doch irgend so eine Hassfalte kriege. Nein, dafür muss es ja Spaß machen. Ne? Also wir reden hier, das ist vielleicht vielen, die diese Podcasts sehen, nicht klar. Wir reden hier nicht von einem großen Job, der mich richtig reich machen wird oder irgendeinen von den Ohrenkneifern. Und ich fürchte, euch geht's ähnlich. Sondern wir reden hier von einem Zubrot. Und selbst wenn du auch Hörspielsprecher bist und selbst wenn du mal Musiken auch für andere Labels schreibst, ich habe mal für Maritim auch eine Zeit lang Musik gemacht, kurze Periode. Selbst wenn du für den David Holy auch mal ein paar Drehbücher schreibst, was ich auch gemacht habe, all das reicht nicht aus, um da die Miete zu bezahlen am Monatsende, sondern das ist ein schönes Zubrot und das machen wir, weil wir es lieben, so wie ihr zwei das genauso liebt. Und wir versenken viele, viele Stunden da rein und hoffen, dass es den Menschen gefällt. Und wenn die uns das schreiben oder ins Gesicht sagen, das ist der halbe Lohn.
Ich glaube, das ist auch, was die meisten Hörspielmacher so vereint. Diese Passion zu sagen, es geht um das Hörspiel, es geht um nicht, was dahinter passiert, also wie viel Geld kann ich damit generieren, sondern wen erreiche ich mit dem Hörspiel, wen habe ich dafür begeistern können, wer mitmachen möchte, also das ist das, was mich immer angetrieben hat, irgendein Hörspiel zu haben, wo irgendwann mein Name draufsteht. Das war immer so, für mich persönlich immer das. Das war schön. Also deswegen,
Ich bin ja ein bisschen älter als du ich bin ja mit Vinyl-Schallplatten noch aufgewachsen und meine ersten Hörspiele sind tatsächlich so Vinyl-Dinger noch gewesen. Jim Knopf und Räuber Hotzenplotz und so, das waren so meine ersten Drogen und die sind, finde ich, heute immer noch gut gemacht. Also da ist so auch in mir der Nostalgiker, der sagt, das war doch, ist einfach schön, schöne Sachen. Aber als ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, als ich die erste Vinylschallplatte LP in der Hand hatte, umdrehte mit und unter ferner liefen Dirk Hardegen, das hat mich richtig angefasst. Eine Vinyl-LP und dann stehe ich da unter den Sprechern mit hinten drauf. Also das war groß und es war ein Geisterschocker. Na und?
Ich fühle das total. Viele haben mich auch mal gefragt, ich denke, beim Falk wird es ähnlich gegangen sein, warum man nicht immer alles monetarisiert. Und ich habe dann immer gesagt, naja, weil es darum nicht immer geht. Es geht nicht immer darum, dass man damit viel Geld verdient, sondern ich verdiene damit sogar, ehrlich gesagt, gar nichts. Sondern ich mache das nur zum Spaß im Hobby. Die Hörspiele entstehen hier, wo ich sitze. Da entstehen hier die Hörspiele. Und wer die hören will, darf sich die anhören. Wer die nicht hören will, der muss sie sich auch nicht anhören. Ne? Ganz einfach. Und deswegen, ich hatte nur gefragt wegen Konkurrenz, weil manche fürchten ja, dass die Indie-Label irgendwann, die sind alle weg, weil es gibt so viele Konkurrenz und die machen alles besser, die haben mehr Geld, die können die Top-Megacast, die können die besten Sounddesigner, die besten Musiker, können sie. Ne? Aber ich frage mich immer, ob das Hörspiel wirklich per se dann besser macht?
Das ist eine gute Frage. Und ich denke, du musst nicht die Top-Sprecher haben, du musst eine super Regie führen. Und das reicht eben nicht, da so 10 Drehbücher und das Volk zu streuen und dann macht mal jeder selber, liest mal ein, sondern das mache ich zumindest. Ich setze mich mit jedem zumindest über eine Telekommunikationsline zusammen. Wenn ich also nicht im Studio mit Andreas Fröhlich oder so zusammenkomme, damit er die Schatzinsel für uns als Erzähler betreut oder jetzt 20.000 Meilen unter Meer als Erzähler, da fahre ich natürlich hin, allein weil auch ich den Mann erleben will und weil ich was lernen will. Wie arbeitet der? Und da gibt's eine Menge zu lernen, ne? Aber wenn ich Detlef oder Marc, um jetzt meine guten Freunde nochmal anzuführen, wir müssen uns jetzt nicht mehr begegnen und gemeinsam vor dem Mikrofon stehen oder in einem Raum sein. Ich sag einfach zu ihm, pass mal auf, du kommst jetzt rein, das Mikrofon hast du vor dem Gesicht. Ich möchte, dass es klingt, dass du aus dem Raum kommst. Dann machst du bitte eine Drehung hin zum Mikrofon, während du sprichst. Hallo, wie geht es Ihnen, Mr. Stone? Oder so, zack. Und dann weiß ich, dass der das macht und dann weiß ich, wie das am Schluss klingt, nämlich genauso, als wenn er aus dem Raum herbei an das Mikrofon tritt. Das ist Mikrofonballett, wie wir beim Ohrenkneifer sagen, also mit dem Körper so ein bisschen was erzeugen. Und das funktioniert bei uns nach über 20 Produktionen, 25 Produktionen wahrscheinlich, doch schon jetzt auch auf die Distanz, ohne dass wir uns da sehen oder in Natura spüren müssen. Aber als wir angefangen haben, bin ich tatsächlich nach Hamburg gebügelt und ich würde sagen, Road to Hell und Willkür in Wyoming haben wir richtig auch Gruppen von Sprechern mit untergebildet und haben die so in Kleingruppen zusammen vom Mikrofon gehabt. Das war am Anfang schon, das musste ich mal ausprobieren zumindest, ja.
Ja, und am Ende, es heißt ja auch Hörspiel. Da geht es ja nicht darum, einfach nur den Text runterzulesen, sondern auch so ein bisschen mitzugehen, mitzuspielen. Und das hört man dann natürlich auch in der Produktion, dass es eben auch dadurch lebendig wird, weil die Leute...
Ja, klar, dieses Berühmte, was die 3 Fragezeichen ja auch immer erzählen, wenn sie da gemeinsam am Tisch sitzen und dann packt der eine den anderen am Portepee und sagt, schau mal da oben. Und natürlich folgt der andere diesem Blick, da ist jetzt nichts, da passiert nichts. Es ist einfach so eine Visualisierung im Raum, die aber hörbar wird und erfahrbar wird. Und mit ein bisschen Routine, glaube ich, kann man das aber eben auch herstellen, ohne gemeinsam am Tisch zu sitzen. Es muss der Regisseur eben mitdenken, ne? Muss sagen, pass mal auf. Und jetzt packe ich dich sozusagen gefühlt am Oberarm und mache dich auf was aufmerksam. Mach das jetzt mal mit. Und dann funktioniert das eigentlich auch in der Regel. Ja.
Und wahrscheinlich schreibst du ja auch so ein bisschen den Kollegen dann auch schon die Rollen auf die Stimmen, wenn du ja schon die Stimme im Ohr hast. Oder schreibst du das noch so ein bisschen neutral, dass du noch überlegst, wer könnte das sprechen, erst am Ende oder?
Das ist unterschiedlich. Ich habe eben, bevor wir uns für den Podcast verabredet haben, noch an einem Drehbuch gefeilt, wo ich noch nicht die Besetzung ganz klar habe. Es gibt einen Hauptcast, ich will etwas spoilern, nicht zu viel. Ich habe schon mal ein Abenteuer von dieser Truppe inszeniert. Und immer wieder über die Jahre kamen dann Anfragen, gibt's da noch mal einen zweiten Teil, legst du noch mal nach? Und ich habe immer gesagt, nee, es war der Erfolg von Nummer 1 war mir zu schwach. Aber weil die Anfragen doch nie ganz veräppt sind, sitze ich gerade an einem möglichen weiteren Fall oder Folge. Ich reg mich schon im Kopf und Kram. Egal. Ihr habt einen Verdacht, genau.
Ich habe einen Verdacht, ja. Ich habe, glaube ich, die CD habe ich, glaube ich, sogar hier von dem ersten Teil.
Ja, halt mal hoch, zeig mal.
Also es könnte das sein.
Ja, genau. 5 von Terra, bin ich gerade dran und tatsächlich ist es so, dass ich natürlich für das Maincast steht ja fest, aber dass ich da noch ein paar Schurken habe, wo ich auch beim Schreiben überlegt habe, wer könnte das machen, wer könnte da passen. Das hat mich noch nicht so richtig eine Stimme angeflogen, ja, aber das kommt. Und manchmal, das war deine Frage, ist es aber tatsächlich so, dass du von vornherein weißt, der oder die muss das machen, die höre ich schon, ne? Und dann bemühst du dich auch, diese Leute zu kriegen.
Selbstverständlich.
Da haben ich rede zu lange.
Nein. Du bist der Gast. Eigentlich sind wir so ein bisschen die
Deko.
Wir sind der Rahmen. Du bist ja auch so im eingemittelt zwischen uns beiden.
Jetzt hattest du ja gerade schon die Katze aus dem Sack gelassen. 20.000 Meilen unter dem Meer.
Ja.
Ist natürlich ein Klassiker. Also ich muss sagen, ich habe ihn schon in mehreren Versionen gehört. Und
ich auch.
Ich freue mich immer, wenn es neue Versionen gibt. Normalerweise bin ich nicht so der Fan davon, wenn irgendwas immer wieder zum x-ten Mal aufgelegt wird, immer modernisiert wird. Es kann gut sein, es kann aber auch mal schlecht sein. Aber ich mag die Story einfach extrem. Hast du denn dir da was Spezielles überlegt? Also gibt es da irgendwie, wo du sagst, naja, das habe ich grundlegend geändert, weil das gefiel mir nicht? Oder sagst du, nee, das muss original sein?
Ich habe mich tatsächlich an die Vorlage sehr eng gehalten und habe da auch nichts modernisiert. Ich habe natürlich kürzen müssen, habe ein paar Abenteuer, die ich nicht mehr als sehr spannend empfunden habe, die ich auch auf kaum anderen Hörspielbearbeitungen gefunden habe, die habe ich rausgelassen. Und habe mich versucht, von der Stimmung sehr an diesem Walt Disney-Klassiker-Film mit Kirk Douglas hier mit dem Kinn zu orientieren, weil ich den einfach für sehr gelungen halte, von der Leichtigkeit, mal ab von der Figur Nemo, aber da ist ja auch viel zum Schmunzeln in dem Film, nicht zuletzt durch Kirk Douglas. Und habe mich so ein bisschen an dieser Stimmung orientiert. Ich gebe dir recht, das ist natürlich dünnes Eis mit so Klassikern. Ne? Die Schatzinsel war der andere Fall. Da gibt es ja bestimmt über 20 Hörspielfassungen und noch dazu Lesungen und so. Und dann, wer braucht jetzt die so und so vielte, die 12. Fassung vom Ohrenkneifer? Klar. Aber auf der anderen Seite ist es einfach für mich so ein Kindheitsklassiker, der mich mit Wohligkeit erfüllt. Eine Geschichte, die nicht vergessen werden darf, weil sie super gut ist, wo ich aber schon merke, dass viele junge Leute da die gar nicht mehr so richtig drauf haben und kennen. Und ich habe auch einige von diesen Hörspielfassungen, die es da gibt, zu Hause. Und ich dachte, man kann da noch eine eigene Fassung mit der Besetzung und mit den Sounds, die ich zur Verfügung stehen habe. Man kann da vielleicht noch einen Aspekt kitzeln, den ich auf keiner bisherigen Fassung verwirklicht sah. Mich stört das nicht, wenn ich 15 Schatzinseln zu Hause stehen habe und da die 16. Noch in meine Sammlung stecke. Das stört mich nicht. Ich genieße da unterschiedliche Casts zu hören. Die Geschichtsführung ist unterschiedlich und so kann mich jede Version erfreuen. Also ich brauche nicht da nur eine ultimative Version. So geht's mir, aber das mag anderen Hörern anders gehen.
Es gibt ja Puristen, die einfach sagen, es gibt nur ein Original. Ne? Aber ich sagte ja gerade, es hängt immer davon ab, wie es gemacht ist. Ne? Ich erinnere mich auch an Krieg der Welten, wo waren es glaube ich 4 CDs ich glaube Löwe Audio war das, oder?
Wenn das die Fassung ist, also nicht die Orson Welles Fassung, die hat ja nur, glaube ich, eine CD, das kurze Hörspiel vom Mercury Theater on the Air. Ich weiß, welche Fassung du meinst. Ich habe mit den Kollegen auch mal eine Zeit lang gearbeitet. Live-Hörspiel haben wir gemacht. Ja.
Das war so ein Ding, wo ich auch dachte, ja, also manchmal ist es schön, wenn was neu gemacht wird. Ne? Und bin ich sehr gespannt auf. Wann kriegen wir das denn zu hören?
Also die CD soll rauskommen rund um unser Hörspiel-Con in Nidderau, der große Termin im Jahr, wo ich mich sehr darauf freue, ihr bestimmt genauso. Vielleicht müssen wir das wieder den Zuschauern und Zuhörern erklären. Hörspiel machen ist ja so eine Kunst, die tatsächlich im stillen Kämmerlein oft passiert. Es sei denn, ich gehe raus in Steinbruch, um da irgendwie Schrittgeräusche aufzunehmen oder gehe in den Garten, um den John Silver mit Stelzenkrücken aufzunehmen, das Holzbein. Ne? Aber ansonsten ist es eine Sache, die tatsächlich so in den vier Wänden daheim passiert im Studio oder man fährt raus und landet aber wieder in Studios. Ne? Das ist so die Welt der Hörspielmacher. Und man sieht natürlich nie so das Publikum und man weiß nie so richtig, außer die Gästebucheinträge und die paar Rezensionen, die da noch eintrudeln bei Amazon oder so. Wie kommt es eigentlich dann an? Und insofern ist das ein Termin, auf den ich mich sehr, sehr freue, weil ich damit rechne, dass es so ist wie in den vergangenen Jahren bei Hörspielmessen und solchen Conventions, dass Leute da echt ankommen mit Klarsichtfolien und dann haben die da die Booklets drin aus den CDs, weil sie die auf keinen Fall verknickt sehen wollen und dann haben sie einen Stift, bitte hier mit dem silbernen unterschreiben und du merkst, was das den Leuten bedeutet, wenn der Vater mit dem Sohn und sie sagen, sie haben 13 Mal die Schatz im Silbersee gehört und beide gucken dich an und das ist der Shatterhand. Also, ne, das sind tolle Momente und ja, da freue ich mich sehr drauf, auf diesen Termin. Und zu diesem Termin, da soll das auf den Gabentisch mit drauf, damit wir da auch ein bisschen was zu feiern haben mit den Leuten.
Wie viel Spielminuten? Auf wie viel kommt ihr?
Oh, ich glaube, so knapp 110 sind's. Nagel mich nicht fest. Ich habe gestern es noch ausgezählt. Ich habe es einfach nicht behalten. Ich glaube
110. Also Zwei CDs,
ja. Okay. 14 Minuten Making-of, das weiß ich noch. Also das ist ja so bei Ohrenkneifer, gibt es immer für die Hörspielkäufer exklusiv so ein Making-of, so ein Werkstattbericht, sagt man ja auch trocken beim Hörspielradio. Diese reden immer von einem Werkstattbericht. Und das hat sich so als ganz beliebtes Gimmick herausgestellt. Die Leute erwarten das mittlerweile und ich muss das mal bei einer Produktion weglassen, weil die Kapazität, die Spielzeit des Haupthörspiels war einfach zu groß und es gab dann schon, wo ist denn das Making-of?
Das wird verwöhnt auch wieder, eure Fans, ja, so sieht's aus.
Wird wieder dabei sein. Ja, Verwöhnung, genau.
Ja, wobei man dazu sagen muss, ihr gebt euch ja auch so Mühe. Ich erinnere mich, dass ich jetzt auch von euch da mal nicht nur die CD im Kuvert hatte, sondern auch eine Seite aus dem Hörspielskript. Das fand ich sehr schön. Sehr schöne Idee.
Das gibt's für die Besteller bei uns im Hörspiel-Shop. Wir haben ja einen kleinen eigenen Hofladen, wie wir immer das entlehnt aus der Landwirtschaft bezeichnen. www.ohrenkneifer.info. Dann haben wir die Adresse auch mal Werbung kurz geschaltet. Und wer da bestellt, der bekommt eben eine unterschriebene Skriptseite. Und dieses Making-of, was von dieser einen Produktion vermisst wurde, das gibt's exklusiv dann als Download on top für die Käufer im Shop. Sonst für die restlichen, die schauen leider in die Röhre, weil wie willst du das sonst organisieren? Ja, das ist natürlich ein Versuch, auch die Leute bei der Stange zu halten im Shop. Denn wenn CD-Verkauf, ist das für uns das größte Revenue, also das größte Wiedereinspielen von dem Invest. Und wir reden ja hier doch von pro Produktion von ein paar tausend Euro. Ne? Also machen wir uns nichts vor. Wenn da auch bekanntere Sprecher drin sind, die wollen ihr Honorar, dann fährst du nach Berlin mal eben und abends wieder zurück, weil die Übernachtungskosten dir nicht auch noch draufhauen willst. Also wirst du nicht nur ein Stück älter bei solchen Produktionen und kriegst grauere Haare, sondern du sammelst da auch ruckzuck einen Deckel an, ne? Und das sind schon ein paar tausend Euro. Und die möchte ich, weil wir eben so über Selbstlosigkeit gesprochen haben, die hätte ich schon ganz gerne wieder drin. Also ganz so selbstlos und so ganz hörspielverliebt und unvernünftig verliebt bin ich dann doch nicht. Also das soll sich schon wieder refinanzieren. Und es tut es auch. Noch. Mal sehen, wenn das mit den CD-Verkäufen weiter so in die Knie geht, lass mich das noch sagen, meinen üblichen Rant, dann weiß ich nicht, wie lange wir noch zumindest große Produktionen machen können. Ne? Also mit 20, 30 Leuten Sprechern, wie wir beim Silbersee locker zustande gekommen sind. Die müssen ja alle bezahlt werden. Und wie soll das Geld wieder rein? Durch Streaming? Ich lach mich tot.
Ja, durch Streaming garantiert nicht. Dafür sind wir auch nicht groß genug. Das können sich nur die leisten, die halt irgendwie einen Backkatalog von 1000 Hörspielen haben, wo sich dann die kleinen Summen so aufsummieren, dass es sich wieder lohnt. Aber das ist eben ein sehr schöner Hinweis und sehr wichtiger Hinweis, wie wichtig es ist eben, wenn ihr gute und unabhängige Hörspiele haben möchtet, dann auch mal die CD euch nach Hause zu holen, in den Schrank zu stellen oder vielleicht sogar zu verschenken. Verschenken ist ja auch so eine schöne Geste.
Eine gute Sitte, ja, genau. Ja, gerne, klar. Naja, das ist, muss natürlich den richtigen treffen. Viele haben ja bei Hörspiel diesen Kindervorbehalt, ne, dass sie sagen, ja, ach, was, Hörspiel, das ist doch für Kinder, Terror und Hex und so. Also du musst natürlich im Grunde schon dafür erstmal empfänglich sein und beim Thema irgendwie eingenordet sein. Sonst schenkt man da vielleicht etwas, was kein Herz erwärmt. Mal sehen. Ich hatte noch einen anderen Aspekt. Natürlich wäre eine Möglichkeit, ganz viel zu produzieren und selber diesen Backkatalog sich zu erarbeiten. Aber dann wirst du natürlich nicht mehr so detailreich und so projektverliebt sozusagen arbeiten können. Dann ist es die Frage, ob du für jedes Projekt eine spezielle Musik haben wirst. Oder ob du sagst, nee, ich mache jetzt ein Portfolio an Musiken und die setze ich einfach immer ein. Ne? Und dann habe ich nicht ein Manuskript oder vielleicht mal, wenn es super gut läuft, zwei Manuskripte, die ich mit den Sprechern durchnehme, sondern habe ich dann einen kleinen Stapel und dann sind das 30 Stück, die wir in ein paar Stunden abarbeiten. Klar, das lohnt sich dann, das ist ein anderes Geschäft mit einer anderen Skalierung, mit einem anderen Verdienst, aber auch mit anderen Hörspielen. Und das ist eben... das muss der Hörer wieder und der Hörergeschmack entscheiden, wo geht's hin.
Und am Ende bist du dann auch nicht ganz so frei, was die Stoffe angeht, sondern du musst ja dann auch im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben, ich brauche dieses ganz spezielle Thema, damit ich so eine größtmögliche Zielgruppe vielleicht auch anspreche. Und dann wird es halt doch eher der 300. Sherlock Holmes, Entschuldigung für das Beispiel.
Ja, das stimmt, absolut. Dann wirst du natürlich nach dem Markt schauen müssen und was geht Klar, ich mache es ja auch. Also ich habe euch gesagt, am Anfang habe ich Stoffe selber geschrieben, habe dann gemerkt, das funktioniert gar nicht oder zu wenig. Und insofern bin ich da ja auch nicht unschuldig. Aber es ist immer noch so, dass ich sage, ich habe jetzt Bock, Nosferatu zu machen. Ich habe jetzt Bock, die 5 von Terra wieder auszugraben. Und dann gucke ich mir das eben an und schreibe mal los und schaue, wo ich ende. Und den Luxus möchte ich nicht verlieren. Ne? Das ist das, was es für mich noch, was den Zauber ausmacht. Ich wette, das gilt für Detlef und für Marc Schülert ganz genauso.
Ja, ich glaube, das ist auch für uns wichtig, eben selber, weil du willst ja Stoffe, für die du auch brennen kannst. Und absolut, nicht die Abhängigkeit haben, so in diesem, ich muss jetzt genau das zu der Zeit machen und so.
Richtig.
Absolut.
Richtig.
Wenn man euer Portfolio so durchforstet, da sind ja auch noch wirklich, ich sag mal so Hörspiele dabei, die eben nicht von der Stange sind. Ne? Also man wirklich sagt, ja, das sind wirklich Hörspiele, die eben nicht, ja, ich sag mal so blank gezogene Dinger, die absolut perfekt sind, die so eine sterile Story haben, sondern es sind wirklich schöne Geschichten. Ich habe immer so ein, zwei Beispiele. Das war, glaube ich, so mein erstes. Hörspiel
das von euch. Detlef federführend produziert.
Genau. Stummer Wächter. Fand ich einfach, das ist keine irre komplizierte Story, aber jemand sitzt einfach im Prinzip in einer Klapsanstalt fest und er wird aber trotzdem zur selben Zeit woanders gesehen. Und da habe ich schon gedacht, ja, geile Story. Also fand ich richtig gut. Oder auch, was mir auch sehr gut gefallen hat, das war hier South of Market. Das sind so, das war ja eher so ein Erzählhörspiel, ne? So eine düstere Noir-Geschichte, wie man so Detektivgeschichten halt kennt. Und das sind aber einfach so mal Hörspiele, eine Alternative zu diesen Standardsachen, die zwar auch schön sind, aber da gibt es eben eine Million von. Und das ist so, ja, so erfrischend mal, oder auch Hydrophobia war auch cool. Das sind das sind einfach mal neue Hörspiele.
Ja, es ist jedes Hörspiel ist der Versuch, es irgendwie als als Stoff irgendwie auch neu zu greifen. Ich würde denken, es gibt nicht so eine Ohrenkneifer-Rezeptur, die sich da immer, einmal ausgemacht auf alles anwenden ließe, ne? Sondern ich gucke mir den und den Stoff an. Du hast South of Market erwähnt. Falk ist da übrigens ja in der kleinen Rolle als Sprecher übrigens auch dabei. Und das Ding war ja eine Roman, eine Erzählvorlage von einem Amerikaner. Und ich fand die Sprache so toll. Also diese Bilder, da gab es irgendwie das Blut, das aussah wie eine Krawatte, und die Krawatte wurde immer länger und tropfte ihm dann irgendwie in den Schoß oder so. Also so unheimlich starke Sprachbilder. Und wenn du die transportieren willst und sie nicht in die wörtliche Rede kriegst, in den Dialog, dann merkst du, ich habe hier Erzählstrecken, aber ich will das drin haben. Das ist die Geschichte, diese Hardboiled-Sprache. Und insofern musste dieses Hörspiel anders werden als jetzt eine Vorlage wie Hydrophobia, die ja ein Autor auch from the scratch erfunden hat, also ein befreundeter Autor, die natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so diese sprachliche Gewalt hat, die jetzt ein Profi-Schreiber, der seit zig Büchern im Geschäft ist, aufbieten kann, weil der einfach ganz andere sprachliche Kniffe natürlich abrufen kann. Und dann ist das eine andere Geschichte und die wird anders erzählt, das wollte ich sagen. Und sich darauf immer einzulassen und nicht ein stumpes Rezept da durchzuziehen, das ist der Spaß auch, ne? Den Kern einer Geschichte zu entdecken, zu überlegen, okay, welche Musik geht da rein? Welche Farbe hat die Musik? Also ist das eine akustische Musik, eine elektronische Musik? Da geht's doch schon los, die Weichenstellung, ne? Ich rede immer zu lang.
Ich warte immer so, ist er fertig? Nächste Frage.
Ich muss an der Stelle auch vielleicht nochmal, das ist, glaube ich, mein Lieblingsohrenkneifer inzwischen, der letzte Tag der Schöpfung.
Ja.
Auch aus so ein bisschen aus der kollegialen Brille gesehen, wenn mich jemand gefragt hat, und das habe ich sogar vor ein paar Jahren auf Video gefragt hätte.
Du wolltest den Stoff auch machen, ich weiß es. Das habe ich bei euch im Podcast mal gesehen, ja. Das tut mir leid, dass ich wollte dir den nicht oder Marc wollte dir den nicht wegschnappen. Marc hat sich das ausgesucht, der kannte das Buch von früher und ich habe es dann, wie gesagt, als Bearbeiter dann erstmals kennengelernt. Du hast das auch immer im Herzen bewegt.
Mich hat das auch, aber ich muss auch fairerweise sagen, ihr habt das gut gemacht. Es macht mir Spaß. Also ich höre das nach wie vor immer wieder sehr gerne.
Ja, das wird Marc gerne hören. Und tatsächlich ist es auch eines, glaube ich, der erfolgreichsten Stücke, die wir so im Angebot haben.
Mhm. Ja, und ansonsten vielleicht auch noch mal kurz erwähnt, weil wir dieses Miteinander im Hörspiel auch gerade im Indie-Bereich haben, muss ich ja auch sagen, dass es auch immer sehr schön ist, euch in einer Produktion dabei zu haben. Und die Zusammenarbeit ist auch immer sehr schön und sehr kollegial auch immer. Und das macht dann auch Spaß. Also
vielen Dank.
Deswegen, da muss ich euch ein großes Kompliment ausmachen. Also ihr seid da wirklich ein sehr, sehr guter Haufen.
Das ist sehr lieb. Hörspiel machen gilt ja so unter Sprecher nicht immer als erste Wahl und man kann ja als Sprecher da vielfältig arbeiten. Du kannst ein Hörbuch machen, dann kannst du dich in einem Text voll austoben, kannst in jede Stimme gehen. Du hast die komplette Stimmhoheit über so ein Projekt. Das hat natürlich einen Reiz. Andere schwärmen vor allen Dingen für Synchron, weil das natürlich auf einer Party ein guter Gesprächsstoff ist. Wenn du sagst, ich mache auch Synchron, dann sagen alle, hey, ho, 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 ne? Ja. Aber ich kann es aus eigener Anschauung sagen, ich habe ja auch ein paar Einträge jetzt in der Synchronkartei. Du hängst natürlich an der Figur auf dem Bildschirm. Also du kannst dem keine Note geben, die der Schauspieler nicht im Gesicht anbietet. Du kannst nicht laut und entschieden den synchronisieren, wenn der nur so eine kleine Lippenbewegung macht. Dann bleibt der so, wie er ist, auch wenn es kein Superschauspieler ist und du dir wünschen würdest, warum gibt der jetzt nicht Feuer? Ne? Und damit bist du natürlich, kannst du die Figur nicht mehr frei gestalten. Beim Hörspiel geht das. Und es hat diese Wirkmacht wie ein Film, wenn es gut gemacht ist, finde ich. Ne? Wenn Musik und Geräusch zusammenwirken und das Timing stimmt, die Schnitte, die Dialoge nicht ausufern, sondern es kurze Schlagabtäusche sind, dann finde ich, kann man da filmische Qualität erzeugen. Und insofern ist für mich Hörspiel hängt wirklich auch in der Vita sehr, sehr weit oben. Während andere sagen, ach ja, ich habe auch mal Hörspiel gemacht, ja. Ne? Dann kommt da wieder dieser Kindervorbehalt vielleicht durch. Aber ich mal ehrlich, an diese ganzen wunderbaren Schauspieler aus den 60er, 70ern oder 50ern, diese tollen Stimmen, die es damals gab, ne? Wer kann sich denn heute noch eine Serie oder einen Film angucken, schwarz-weiß, wo die Kamera stundenlang eine Einstellung zeigt. Und selbst wenn der toll spielt, es ist langweilig fürs Auge. Aber ein Hörspiel, ein Paul Temple mit diesen Leuten, das kann ich mir immer noch gut anhören. Das hat immer noch Tempo, das hat immer noch einen Witz und das hat immer noch, das ist besser gealtert als diese ganzen Filme, wo die Leute dann stolz in ihre Vita schreiben, ich war auch mal im Polizeiruf, ey. Ne, das ist uninteressant. Das ist in ein paar Jahren nicht mehr anzusehen, weil sich die Sehgewohnheiten so verändern. Bitte. Aber sei stolz auf Drei Damen im Grill, wenn du da mitgespielt hast. Ich glaube, das Hörspiel aus jener Zeit wird besser altern.
Ja, möglich. Richtig. Ja. Wir hatten ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob wir dafür eine ganze Folge gemacht hatten, wie sich das Hörspiel so verändert hat. Es war so, wir hatten das, glaube ich, gemünzt auf so 80er-Jahre-Hörspiele und wie das dann sich so entwickelt hat. Die Hörspiele sind schneller, lauter, es passiert mehr. Man merkt schon, dass es passiert was im Hörspiel. Früher, das war so meine Meinung dazu, in den 80ern oder 70ern, die Hörspiele waren reduziert. Nicht schlechter, sondern sie waren einfach reduziert. Es war alles zu hören, was du hören musstest, war auch zu hören. Aber es war eben nicht übertrieben. Und es war eher eine kurze Story, wo man bemüht war, die erste Kassettenseite gut aufzufüllen und die zweite Seite auch wieder gut starten zu lassen. Also man hat aufgrund der Gegebenheiten versucht, kürzer zu sein, aber trotzdem gut. Während man heute einfach, ich sag mal, längere Hörspiele produzieren kann. Und es gibt Produktionen, wo ich mich frage, hätte man das machen müssen?
Ja, also du nennst ja die wesentlichen Begriffe, fallen ja alle. Also es war natürlich in den 60ern, späten 60ern ging es ja los, so richtig. Ne? Vorher gab es ja auch Single-Hörspiele schon von Philips, aber Europa hat das Ganze richtig für den Massenmarkt mobilisiert, so ab 67 mit diesen ersten Schallplatten, Hans Page erzählt, Strobelpeter und so weiter. Natürlich gab es da also Playtime Beschneidung. Also das Medium Schallplatte kannst du nur für eine gewisse Spielzeit ausnutzen, dann geht's nicht. Und das war das Erste, was eben großflächig vorhanden war als Verkaufsmedium. Und dann musst du sehen, dass natürlich das Publikum erstmal tatsächlich wirklich junge, also die Märchenstunde sozusagen, das war das erste Publikum. Und dann hat Europa das Verdienst, dass sie das so peu à peu gedrückt haben und probiert haben, das ein bisschen zu skalieren. Konrad Halver ist der wesentliche Regisseur in meinen Augen, der das ganz gezielt weiter mit Stoffen auch für andere Labels dann später probiert hat. Wohin kann man den Wahnsinn weiter treiben? Mit Jugendbuch Adaptionen, Robin Hood, Ivanhoe, was weiß ich, der ganze Katalog quer durch, das ist meine Jugend, diese Dinge habe ich gehört und dann kam diese Welle mit diesen Jugenddetektiven, also Fünf Freunde zuerst würde ich fast denken und dann kamen diese drei Fragezeichen und dann wurde das ja ein Riesen-Burner und dann hat Europa versucht, die Stellschraube noch mal weiter zu drehen, neues Publikum jenseits der 14, 15, 16. Jetzt mal gucken wir mal, was so mit so ein bisschen schmuddelig Larry Brand so ihre bampelmusenhaften Brüste und da wurde es ja so ein bisschen anzüglich mitunter und gewalttätiger durfte es sein. Und dann haben sie da ja irgendwie eine Anzeige gekriegt und ein Titel wurde gebannt und dann haben sie sofort zurück aus dem Markt verabschiedet. Nee, da wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen unseren guten Ruf nicht riskieren. Und deswegen ist das ganze Medium da eingeschlafen, weil der Wagemut aus meiner Sicht fehlte, da weiter die analog zum Film und zum Fernsehen die Grenzen zu verschieben. Das ist nämlich in den anderen Medien weiter passiert. Hörspiel ist da stehen geblieben in dieser Zeit. Und wir, die wir jetzt so spät berufen sind, wir sind natürlich jetzt schlauer durch die ganzen Filmverschiebungen. Tarantino hat stattgefunden. Die Rückkehr des Horrorkinos, des expliziten Horrorkinos hat stattgefunden. Und das fließt natürlich jetzt so in als Inspiration für uns jüngere Hörspielmacher. Ach Gott, ich bin etwa 56. Ende des Monats 56, also jüngere Hörspielmacher in großen Anführungszeichen. Das fließt natürlich alles mit ein und verändert natürlich damit auch die Stoffe. Du wolltest aber sagen, ist es immer schlau, da immer länger zu werden und ausführlicher? Das ist ein Einwand, klar. Und man muss es sich natürlich insbesondere bei den Stoffen fragen, die eigentlich vor 40 Jahren schon in einer kurzen Spielzeit eigentlich voll und ganz funktioniert haben, müssen da jetzt noch 40 Minuten drauf, wo gegessen wird und freundschaftlich gekabbelt wird. Aber gut, auch hier, der Hörer mag's, dem Hörer gefällt's und dann ist es okay.
Genau, es war nur die Frage, ob die Generation es vielleicht noch einfach anders nicht gewohnt ist. Also die kennen das vielleicht gar nicht anders.
Ja,
während unser eins ja mit den alten Hörspielen auch groß geworden ist.
Ja.
Und es gibt ja auch eine Generation, ich sag mal so, die Anfang Mitte 20, sag ich mal, die vielleicht mit diesem Medium gar nicht so groß geworden sind wie wir, die auch ein ganz anderes Verständnis dafür haben. Weil wir sagen immer so, ja, wie als Kind haben wir Hörspiele gehört in den 80ern. Ich bin also 79 geboren, in den 80ern habe ich meine ersten Hörspiele gehört und habe natürlich ein anderes Verständnis, wie Hörspiel sein kann. So, bist du jetzt aber vor 20 Jahren erst auf die Welt gekommen, dann hast du schon diese ganzen Walt Disney Hörspiele, wo es schon eine Filmversion gab. Ne? Und dann gibt es jetzt nur noch die Hörspielversion, die nichts anderes ist als eine gekürzte Filmversion.
Ja, der Filmton mit Erzähler.
Ja, und schau nach Audible, die natürlich eine Zeit lang das ungekürzte Hörspiel sogar als Marktlücke gesehen haben. Die haben dann einfach ein Buch genommen und haben alles mit verschiedenen Sprechern vorlesen lassen. Bei manchen Produktionen hörst du dann noch, sagte er, sagte sie. Vollkommen obsolet eigentlich in einem Hörspiel. Aber auch das habe ich schon erlebt in Hörspielen. Und dann kommst du natürlich auf Riesenspielzeiten, eine Hörspielfassung, die 10 Stunden ist, nur weil sie das gesamte Buch letztlich runterlesen. Das ist nicht das, was ich unter Hörspiel verstehe, sondern das ist dann einfach eine sehr bunte Lesung mit viel Sprechern. Aber es gibt da die lustigsten Ideen und die finden alle ihre Fans. Und dann kommt der nächste Ohrenkneifer und wird von diesem Audible-Publikum bewertet und die sagen, oh, viel zu kurz, der Schatz im Silbersee, den kenne ich auch als 200-stündige Fassung und da kriege ich jedes Abenteuer erzählt. Ja, das ist ne, unterscheiden sich die Gewohnheiten und die Erwartungen dann irgendwann ab einem gewissen Punkt, klar. Ne?
Wobei ja teilweise jetzt der Trend auch ist, dadurch, dass jetzt seit Jahren ein Podcast auf dem Kommen ist, wo es natürlich auch wieder eine neue Form von Hörspiele gibt, die da stattfinden und die dann eher so wieder Richtung kürzer gehen und teilweise eher 20 bis 30 Minuten Spielzeit pro Folge und den Stoff dann halt dementsprechend dramaturgisch aufarbeiten. Also es ist ganz interessant, was es da alles vielleicht noch so gibt und wo man vielleicht auch noch ein bisschen experimentieren kann.
Es wird sicherlich in jede Richtung experimentiert und vielleicht ist das knackige halbe Stunden Hörspiel, was letztlich ja auch mal so eine Platte ausgemacht hat, vielleicht wirklich wieder ein Weg, um diese kürzer gewordene Aufmerksamkeitsspanne, davon spricht man immer bei Jugendlichen, die können nicht mehr sich so lange am Stück konzentrieren, um die wieder zu grabben und die auch wieder für eine Hörspielinszenierung zu begeistern. Vielleicht ist das ein probates Mittel. Ich denke da im Augenblick jetzt nicht drüber nach, so quasi kurze Hörspiele, weil ich jetzt so ganz in meinem Klassiker-Sud da mich ahle. Aber wer weiß, wo die Reise hingeht, ne? Gerade wenn dann die CD-Verkäufe nicht mehr da sind, dann muss man umplanen oder sein lassen.
Bei meinen Produktionen mache ich es ja einfach deswegen immer, dass es eher kürzere Produktionen sind. Bei mir geht es um die Machbarkeit. Ich mache eben auch sehr viel alleine. Bin immer froh, wenn ich noch Leute finde, die halt mitmachen und mitsprechen. oder mich mit einem Skript mal unterstützen. Ich freue mich dann immer, wenn es eine Produktion ist, ich sag mal eine halbe Stunde, 35 Minuten, die ich halt produzieren kann, ohne jetzt ein Jahr daran sitzen zu müssen. Also ich meine, ist ja auch für euch ein Unterschied, wenn ihr, ich sag mal hier bei Roch habt ihr zum Beispiel hier 3 CDs, ja. Eine Geschichte erzählt, die war aufwendig, da war es viel los, sind viele Sprecher dabei, ja. Eine gute Cast und das muss ja auch produziert werden. Ne? Oder ist das immer für dich egal, du sagst, nee, Hauptsache der Stoff ist geil?
Also ich habe Roch nicht gemacht, das hat der Marc Schüler produziert und der sitzt im Augenblick auch an wieder an so einem Mammutprojekt, so viel darf ich glaube ich aus der Kiste plaudern. Das wird wird schon so eine kleine Miniserie, glaube ich, um da mal anzuteasern. Oh, ihr würdet mich hassen, wenn ich das jetzt auslaufe. Aber ihr braucht ja auch hier ein paar Überschriften, ein paar Sensationen. Ja, nein, also der ist der Mann im Augenblick für die Mammutprojekte. Aber Gott, ja, also dafür habe ich halt jetzt auch, ich habe ja in der Zeit war ich nicht untätig, habe halt verschiedene Hörspiele gemacht. Also ich sitze da auch sehr viel Zeit letztlich dran, nur an unterschiedlichen Werken. Ne? Du musst natürlich, ich glaube, darauf willst du hinaus, du musst eine Menge Sitzfleisch haben, um jetzt so ein 3-CD-Hörspiel oder mehr CD-Hörspiel erstmal zu produzieren. Du hängst halt tatsächlich wieder an diesem einen Plot, an diese einen Erzählsituation mit dem einen Cast, dann über viele Monate auf den Ohren hängst du mit denen zusammen und das kann natürlich auch schon mal an die Nerven gehen. Ne? Da mag ich eher die Abwechslung und wenn ich mal weg von der Schatzinsel, weg von den Piraten, dann wieder in den Wilden Westen, dann mal wieder gucken hier ins Unterseeboot, Kapitän Nemo, die Nautilus, das sind ja ganz andere Klangwelten und das macht für mich den großen Reiz aus, mich da in unterschiedliche Ecken zu strecken.
So, Falk, brennt dir noch was auf den Nägeln?
Ich glaube, grundsätzlich sind wir schon sehr weit und ich glaube, wir sind schon auch schon gut an unserem Zeitlimit. Wir versuchen ja normalerweise die halbe Stunde Folge, mit Gästen machen wir dann auch gerne mal eine Stunde. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr spannend und halte sehr die Daumen auch für den nächsten Jules Verne, der jetzt rauskommt. Bin selber sehr gespannt.
Dankeschön.
Ja, ist doch ganz schön. Ich habe dann immer noch einen kleinen Take, wo ich dann sage, wenn die Leute Fragen, Feedback und mehr haben, dann können sie uns eine E-Mail schreiben an podcast@ohrenbrecher.de und Daniel ist das dann mal der Schenkelklopfer. Er hat's wieder gesagt. Aber ansonsten hat's mich riesig gefreut, dich hier für unser auch, kleines, großes Jubiläum auch hier im Studio begrüßen zu dürfen.
So muss es sein. Jubiläumsfolge. Wow. Vielen Dank. Nein, danke, dass ich mich hier ein bisschen verbreiten durfte, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir Spaß mit euch gemacht und ich hoffe nicht, dass ich euch da laufend jetzt zugelabert habe. Es ist auch so von der Technik natürlich, es verleitet dazu, einfach durchzuziehen, weil wir immer so Versatz haben hier beim Produzieren. Da ist so meine alte Radioseele. Ich habe ja meine Zeit lang beim Radio gearbeitet. Lieber zulabern, die Pause. Also, ja.
Alles gut.
Ich meine, unsere Zuhörer, die wollen ja nicht nur mal uns quatschen hören, sondern die freuen sich ja auch, wenn wir mal einen Studiogast haben und wenn der dann auch noch so viel zu erzählen hat wie du, ist natürlich super. Ich darf auch sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich auch, wenn wir uns auf der Hörspielkon sehen und dann werde ich auch meine Sammlung um ein weiteres Werk erweitern können. Freue ich mich auch schon drauf. Ich hätte auch immer jetzt zu jedem einzelnen Hörspiel, was ich hier liegen habe, noch 1000 Fragen gehabt, aber da müssen wir mal eine andere Folge machen.
Ja, unbedingt. Also vielleicht mit einem Kollegen Ohrenkneifer. Die sind ja da auch, glaube ich, auskunftsfähig, jedenfalls bis zum gewissen Grade. Gerne. Also und wenn du Fragen hast, kannst du mich auch sowieso anrufen. Also es ist ja, ich bin ja hier nicht
sehr gerne.
Nur für Podcasts erhältlich.
Nur on air. Sonst reden wir nicht miteinander.
Nein, genau, ja. Du warst bruchstückhaft, aber ich ahne, was du gesagt hast, ja.
Okay, dann, das hört sich so an, als wären wir wieder am Ende von unserer Sendung. Und wie gesagt, das war unsere Jubiläumsfolge 50 und ich muss noch ganz kurz was loswerden. Es ist nichts Schlimmes, auch wenn es sich so anhört. Und zwar möchte ich auch ganz kurz bekannt geben, ich werde eine ganz kleine Kreativpause einlegen. Das heißt nicht, dass ich den Podcast verlasse, sondern ich mache einfach eine kleine Kreativpause, ziehe mich ein bisschen zurück. Falk wird es weiterhin genauso weitermachen wie bisher und ich werde auch irgendwann wieder einsteigen, aber ich habe im Hintergrund ein paar Dinge, um die ich mich einfach kümmern muss und deswegen seht mir das bitte nach und wie gesagt, wir haben auch kein böses Blut. Falk und ich sind absolute Hörspielbuddies, gar keine Frage. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ab der Folge 51 ich vorerst nicht mehr dabei bin und ja, das wollte ich an dieser Stelle nur ganz kurz sagen und wie gesagt, nichts Schlimmes und ihr werdet mich auf Social Media weiterhin antreffen, aber auch da werde ich ein ganz klein bisschen zurücktreten, weil ich brauche die Zeit einfach für mich und ich hoffe, dass ihr mich da verstehen könnt. Dann bleibt mir noch zu sagen, Dirk, vielen Dank, dass du da warst. Falk, es war mir eine Freude.
Wir sehen uns. Bleibt gesund. Macht's gut. Danke.
Macht's gut. Ciao. Tschüss.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino.